Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute stellen wir uns die Frage, ob wir einen Kulturwandel in der Logistik brauchen. Das ist ein sehr komplexes Thema, bei dem es um Autonomie, Kompetenz, Wertschätzung und viele andere Faktoren geht, die es uns möglich machen sollten, die Jobs in der Logistik für die heutige und auch für die zukünftigen Generationen attraktiver zu machen. Mein Gast heute, Luisa Emmelmann, arbeitet bei der Otto Group und hat sich den Kulturwandel in der Logistik zur Hauptaufgabe gemacht. Dementsprechend hat sie sehr viele Insights und auch den ein oder anderen Tipp parat, der sich nicht nur in einem großen Konzern wie der Otto Group, sondern auch in der mittelständischen Logistik anwenden lässt. Ihr dürft also gespannt sein. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Wyferion. Wyferion ist der führende Anbieter für die automatisierte, kontaktlose Energieübertragung bei elektrobetriebenen Flurförderfahrzeugen wie AGVs und Gabelstaplern. Mit dem induktiven Ladesystem von Wyferion könnt ihr auf das manuelle Laden per Kabel bei euren Fahrzeugen verzichten und einen sicheren Rund-um-die-Uhr-Betrieb ermöglichen. Die Systeme von Wyferion sind besonders stark im Einsatz in der Intralogistik, in der Produktion, im Automotive-Bereich und im Maschinenbau. Wenn ihr also in der Logistik- und Produktionsplanung mit AGVs arbeitet, dann solltet ihr euch auf alle Fälle Wyferion mal näher anschauen. Denn mit induktivem Laden mit Wyferion könnt ihr die Kosten für ein AGV-Projekt locker um 32% senken und ihr benötigt in der Regel weniger Fahrzeuge. Wireless Charging ist die einfachste und sicherste Art der Energieübertragung und garantiert hohe Fahrzeugverfügbarkeit. Das Schnellladesystem von Wyferion ist obendrein auch noch 100% wartungsfrei. Was will man mehr? Also schaut mal vorbei unter www.wyferion.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Luisa Emmelmann von der Otto Group. Viel Spaß. Hallo Luisa, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Sehr gerne. Luisa, ich möchte mit dir über Kulturwandel in der Logistik sprechen. Super interessantes, heißes Thema, was wir auf die Weise hier noch gar nicht behandelt haben. Das ist sozusagen dein Spezialthema, denn das ist buchstäblich sozusagen deine Jobbeschreibung bei der Otto-Gruppe. Und vielleicht zum Verständnis, so zum Einstieg, ich habe gesehen, du kommst nicht irgendwie aus der Personalabteilung, die so ein Projekt sozusagen auf den Tisch gezogen bekommen hat, sondern du hast tatsächlich einen Fuß oder eine Karriere schon in der Logistik gemacht. Du hast an der Queen Logistics Universität studiert und warst bei Hermes. Erzähl mal ganz kurz dein Background, wie du zu dieser Position bei Otto gekommen bist.
Ja, Spezialthema geworden, ehrlicherweise. Ne? Also angefangen habe ich tatsächlich als duale Studentin bei Hermes Fulfillment. Und wie bin ich da reingekommen? Auch so ein bisschen reingestolpert nach dem Abitur. Ich hatte eine Woche zwischen meinem Abiball und meinem ersten Arbeitstag. Bin ich da mit 19 in einen Konzern gestolpert, von dem ich irgendwie, also erstmal Logistik, was ist das eigentlich? Wo steckt das überall drin? So als Mensch von außen hat man ja gar kein Gefühl dafür, was das bedeutet. Und dann bin ich da aber reingestolpert und es hat mich gecatcht und bin auch ehrlich gesagt nicht wieder rausgekommen.
Ja, aber mega interessant. Also ich meine, wie stolpert man in so eine duale Ausbildung bei der Otto-Gruppe? Also der erste Instinkt wäre, du machst da Marketing oder E-Commerce oder irgendwie Startup, keine Ahnung, irgendwas, was damals vielleicht schon richtig sexy war. Aber du bist in der Logistik gelandet, sagst du, oder wie? Sag noch mal ein bisschen mehr dazu.
Hätte irgendwie gepasst, ne? Nein, tatsächlich. Ich habe mich wirklich nach meinem Abi auch intensiv damit auseinandersetzen müssen, was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Und ich wusste aus meiner Schulzeit, ich bin kein Theorietyp. Ich werde da nicht glücklich, ich passe nicht in diese Schubladen rein, ich werde nicht in der Lage sein, das Programm abzuspulen. Und dann habe ich mich einfach darum gekümmert, was sind denn andere Wege zu studieren? Was sind vielleicht auch Ausbildungen? Und Hermes Fulfillment hatte damals ein duales Studium ausgeschrieben für Logistik. Und spätestens als ich dann im Assessment Center saß, dachte ich, wow, das ist spannend. Also cool. Erstmal fand ich E-Commerce natürlich cool. Als junger Mensch ist das irgendwie, ja, das Internet, Wahnsinn, darüber kann man bestellen. Und genau, und damit habe ich im Grunde genommen mich dann reingehängt und gesagt, okay, das möchte ich haben, das möchte ich machen. Otto Group ist ein cooler Arbeitgeber, auch wenn man Hermes Fulfillment nicht kennt. Und damit bin ich seit 8 Jahren dort tatsächlich. Also es ist
sehr
geblieben.
Schön. Dann lass uns mal einsteigen an das Thema Kulturwandel in der Logistik, was ja irgendwie bei euch richtig aufgehängt ist. Ich habe es erwähnt, das ist dein Titel, das ist dein Job. Wo seid ihr aufgehängt? Was ist das, Teil der Personalabteilung oder ist das Teil der Logistik selber? Und wie sieht euer Team da so aus?
Genau, wir sind in der Otto Group Holding aufgehängt und dort gibt es seit ein paar Jahren auch einen Supply Chain Management Bereich. Also ein Bereich, der alle Logistikfunktionen, alle Supply Chain Funktionen quasi vereint, steuert, orchestriert und damit auch so ein bisschen als Netzwerk arbeitet, ne? Also vernetzt, dafür sorgt, dass Informationen von A nach B fließen und nicht in ihren Silos fahren. Das ist, glaube ich, in einer Organisation wie unserer sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr relevant. Und dort sitzen wir auch. Also dort sind wir aufgehängt mit der Besonderheit, dass unser Auftraggeber ganz offiziell der Vorstand ist und damit Kai Schiebur. Der, für ihn ist das ein Herzensthema. Also alle Vorstände haben bei uns Herzensthemen. Und dieses Herzensthema Kulturwandel in der Logistik hat eben nochmal bei ihm so eine besondere Rolle, einen besonderen Stellenwert. Und das zeigt eben auch, wie wichtig der Otto Group dieses Thema ist. Und an der einen oder anderen Stelle können wir damit, so ist das, die Spielregeln sind so, der Vorstand hat Macht, Rahmenbedingungen eben verändern.
Ja, und wann war der Moment, als das erkannt wurde? Wann ist innerhalb des Konzerns so der Entschluss gefasst worden, hier muss ein Kulturwandel in der Logistik stattfinden, das müssen wir höher aufhängen, das muss sich jemand zum Herzensthema machen, da müssen wir jetzt hinterher sein. Gab es da so einen bestimmten Schlüsselmoment?
Absolut. Der Kulturwandel an sich in der Otto Group findet ja seit 2015 statt. Da haben wir als Händler oder als Gruppe gemerkt, oh je, da passiert irgendwas und wir sind nicht gut aufgestellt. Das haben wir spätestens daran gemerkt, wie die Geschäftszahlen waren. Und ab dann begann eigentlich der Prozess, auch mit dem Vorstand zu erarbeiten, woran liegt's denn? Und trauen wir uns denn darüber zu sprechen, dass wir vielleicht unsere Kultur verändern müssen und alle unsere Kolleginnen mitnehmen müssen? Weil die Spielregeln haben sich hier gerade verändert. Und dann 3 Jahre später, als wir dann schon so ein bisschen die ersten Schritte, die ersten Experimente, die ersten Fehler gemacht haben mit der Verwaltung, mit dem Kulturwandel in der Verwaltung, haben wir gemerkt so, oh, da sind 1/5 unserer Kollegen, die fühlen sich hier gerade nicht berücksichtigt. Die haben irgendwie nochmal andere Herausforderungen. Und wir müssen auch anerkennen, dass diese anderen Herausforderungen daher rühren, dass wir zu lange da auch einen Entwicklungsstau haben. Also wir müssen da eigentlich noch früher ansetzen. Und damit haben wir jetzt seit 2018 eine eigene Initiative, also so eine Untergruppierung des Kulturwandels, der sich ganz gezielt für unsere 12.500 Kolleginnen in der Logistik einsetzt.
In der Tat, du sagst ja, 20%, 1/5 und ihr seid weltweit Mitarbeiter irgendwie um die 50.000. Das ist also ein sehr, 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 sehr großer Laden. Das heißt auch die Logistik entsprechend groß mit 12.000 Leuten dort. Du warst dann seit Anfang an dabei, als diese 2018 diese, oder nicht ganz, du kamst ein bisschen später dazu.
Genau, ich kam 2020 dazu. Und 2020, wir alle wissen, was 2020 passiert ist. Genau. Also wir üben uns jetzt, wieder aus der virtuellen Welt in die physische zu bewegen, also gerade so aus Holding-Perspektive. Aber Kulturwandel hat natürlich die ganze Zeit stattgefunden mit Gesundheitsschutzmaßnahmen, mit, natürlich wurde es weniger, aber trotzdem haben wir versucht, auch diese Herausforderungen, die dann eben da waren, mit dieser Art von Zusammenarbeit zu lösen.
Ja, und auch da wahrscheinlich wieder die Unterscheidung in der Verwaltung. Da wurden alle ins Homeoffice geschickt und da waren die Herausforderungen, wie man das alles managt. Aber die Logistik, die kann man nicht so einfach ins Homeoffice schicken. Das heißt, die haben weitergemacht, haben eine andere Herausforderung gehabt, mussten trotzdem den Laden aufrechterhalten sozusagen.
Die Wertschätzungswelle, die die Kolleginnen in der Logistik vor Ort bekommen haben, erreicht haben, das war unfassbar, ne? Weil natürlich das erste Mal so ein bisschen so ein Verständnis darüber da war bei den Bürokolleginnen. Ach ja, stimmt, nee, die können ja gar nicht. Die können ja gar nicht nach Hause, aber die arbeiten für uns weiter. Die arbeiten dafür weiter, dass unsere Kunden glücklich sind. So, und das ist, also war groß.
Ja, und dann vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück, als bei euch diese Erkenntnis kam, es muss ein Kulturwandel in der Logistik stattfinden, ähnlich wie er in der Verwaltung schon angeschoben wurde, aber jetzt halt für den operativen Bereich. Wo hakte es denn zu dem Zeitpunkt in der Logistik? Was meinst du denn, wo die großen Lücken waren? Warum musste ein Kulturwandel stattfinden? Was war der Grund? Was war so offensichtlicherweise da irgendwie out of sync?
Ja, wo fangen wir an? Also vielleicht bei den ganz offensichtlichen Themen, wie wo können Menschen Pausen machen in unserer Organisation und wie fühlt sich das dort an, Pausen zu machen? Sind die Räume irgendwie schön? Sind sie verschimmelt? Sind sie was weiß ich? Sowas war natürlich offensichtlich, dass wir immer von tollen neuen Arbeitswelten im Büro gesprochen haben, aber bei der Logistik war das...
Wie sieht es im Lager aus, genau. Ja.
Wie sieht das da eigentlich aus, dort zu arbeiten? So, das war ganz offensichtlich. Wir sagen auch, das ist nicht mehr so richtig Kulturwandel, weil es natürlich um Zusammenarbeit geht und eher um Wie-Faktoren als irgendwie so offensichtlich Hygienefaktoren. Aber auch da hatten wir große Hausaufgaben zu tun. Und wir haben auch gespürt, dass es keinen Dialog gab. Also Schichtmeetings, das klingt so banal, aber dass eine Führungskraft sich am Anfang einer Schicht mit Kolleginnen zusammenstellt und sagt, okay, was ist denn heute irgendwie der Plan? Wie war es gestern? Habt ihr Fragen? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Was beschäftigt euch gerade? Diese Gespräche haben gar nicht stattgefunden. Und wenn, dann waren es Monologe. Und von diesen Monologen, ja, hat ja auch keiner was von. Also da wollten wir auf jeden Fall Ambitionsniveau, auf jeden Fall schon mal Dialog und wenn nicht sogar, gibt die Führungskraft mal das Skript ab und es wird rotiert unter den Mitarbeitern, wer denn mal heute das Schichtmeeting machen darf. Auch das, ne, delegieren, Verantwortung abgeben. Also das waren so kleine Themen. Und
aber die sind auf jeden Fall beispielhaft, ja. Habt ihr dann am Anfang so eine Art Bestandsaufnahme gemacht? Vieles von dem war ja wahrscheinlich am Anfang so ein Bauchgefühl. Mensch, wir wissen nicht, ob die abgeholt werden, wie zufrieden sind die eigentlich. Wie habt ihr damals so den Status quo festgestellt, wo ihr eigentlich seid und wie weit ihr noch gehen müsst?
Was Kulturthemen angeht, und das haben wir uns als Otto Group irgendwann mal aufgeschrieben und damit auch nicht mehr losgelassen. Wir messen Kultur und Kulturwandel nicht, weil in dem Moment, wo man das misst, bräuchte man natürlich irgendwie eine Nullmessung und dann müsste man all die Faktoren einzählen, die irgendwie kulturgebend sind. Total schwierig. Also natürlich gibt es da mega viele Theorien, aber die Zeit, die wir da investieren wir doch lieber irgendwie in wirkliche Veränderungen und in das Bohren von dünnen oder auch dickeren Brettern, wie wir so schön sagen. Und damit, nein, es gab keinen Status quo. Was wir tun, ist, dass wir Experten einladen, und zwar Expertinnen für die Kultur vor Ort, die dezentrale Kultur, Expertinnen, die jeden Tag in ihrem Arbeitsumfeld erleben, wie es ist. Und die können einem das doch sagen. Also die können doch Beispiele nennen und sagen, oh, das fühlt sich hier aus unserer Sicht nicht richtig an. Und dann kann man mit diesen Impulsen und auch gerade dann mit den Gemeinsamkeiten, weil die waren so groß, diese Gemeinsamkeiten. Wir haben das von Betrieb zu Betrieb immer wieder gehört. Es waren die gleichen Themen. Da haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir eine Gruppe bauen. Wir schließen euch jetzt zusammen. Ihr seid Expertinnen für euren Wandel. Und ab jetzt machen wir Kulturwandel zusammen. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir können uns aber gemeinsam Lösungen finden.
Ja, das klingt so ein bisschen ad hoc, aber ich glaube, das Ganze fundierend auf einen wissenschaftlichen Bezug. Absolut. Und auf einen theoretischen Bezug. Kannst du vielleicht noch ein paar Dinge dazu sagen? warum auch aus der Theorie gesehen Kulturwandel wichtig ist und warum das auch im Interesse aller ist, nicht nur der Mitarbeitenden, sondern auch der Führung, dass tatsächlich ein Kulturwandel stattfindet. Was sind so die theoretischen Grundpfeiler sozusagen, die das Ganze untermauern?
Ehrlicherweise kam das danach, weil alle danach gefragt haben. Und wenn wir wirklich reinschauen, dann gucken wir in Motivationstheorien, dann gucken wir in auch in die Psychologie, ganz ehrlich, weil es geht um Menschen. Es geht um Menschen und Menschen arbeiten in bestimmten Rahmenbedingungen, Menschen arbeiten, haben bestimmte Faktoren, die sie motivieren und da kann man ganz, ganz viel rausziehen. Eine der Theorien, die wir am meisten verwenden und die auch am einprägsamsten ist, ist die Self-Determination Theory. Da geht es konkret darum, was hebelt intrinsische Motivation, was sind Voraussetzungen, in denen Menschen intrinsische Motivation erleben. Und da geht es um drei Faktoren, einmal Autonomie, einmal Kompetenz und einmal Zugehörigkeit. Also das kennen wir von uns selbst, das kennen wir vielleicht auch all die Zuhörerinnen, die Kinder haben, kennen das auch. Wenn Kinder und Menschen keine Autonomie spüren, dann sind die unglücklich.
Ja. Also rebellieren. Ja.
Sie rebellieren. ich will nicht in den Kindergarten, was auch immer, keine Ahnung. Sie möchten gerne im Driver's Seat sitzen. Und bei dem Thema Kompetenz geht es tatsächlich darum, dass Menschen Kompetenzen haben, die sich auch weiterentwickeln wollen. Also wir kennen das alle, das Gehirn braucht immer wieder neue Impulse. Genauso ist das bei der Arbeit. Das heißt, auch da sind natürlich repetitive, unkreative Aufgaben eher schwierig. Und gerade wenn man dann nicht weiß, warum mache ich diese Aufgabe denn eigentlich? Und wie fügt die sich denn eigentlich ins Gesamtbild ein? Also auch da Kompetenz, sehr wichtig, dass das anerkannt wird, gewertschätzt wird und auch gefördert wird. Und das Letzte, Zugehörigkeit, da geht es vor allen Dingen darum, dass ich nicht jeden Tag zur Arbeit gehen möchte und das Gefühl haben möchte, ich sei eine Nummer, eine Personalnummer, eine Ressource, ja, als würde ich hier den ganzen Tag irgendwie im stillen Kämmerlein vor mich hinarbeiten. Nein, es geht darum, dass sich jemand auch an meinen Geburtstag erinnert, vielleicht fragt, wie mein Wochenende war und meinen Namen kennt. So, und das ist das, also banal, du lachst. Für uns ist das selbstverständlich an Büroarbeitsplätzen. In der Logistik ist das heutzutage teilweise schon gut. Ja, also ich kann da auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber oftmals nehmen wir uns einfach als Organisation auch nicht die Zeit dafür, diese Faktoren uns anzuschauen und zu sagen, wie viel unserer Arbeit wollen wir denn eigentlich darauf ausrichten?
Ja, lass uns doch vielleicht mal ein nach dem anderen so diese Faktoren durchgehen und gucken, wie die sich in der Praxis dann wiedergespiegelt haben und was für Wege ihr gefunden habt, um die wirklich auch zu fördern. Vielleicht mit Autonomie angefangen. Autonomie in der Logistik, was heißt das? Wie sah es vorher aus? Und gibt es ein paar Beispiele, wo ihr die Autonomie von euren Mitarbeitenden erhöhen konntet?
Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist natürlich so eine autonome Schicht- und Urlaubsplanung. Wir können auch unseren Urlaub irgendwie frei gestalten. Wir können irgendwie vielleicht, wenn wir Glück haben und auch selbstverantwortlich für unsere Ziele sind, da so ein bisschen irgendwie hin und her schieben und sagen, oh ja, heute passt mir das nicht so gut. Ich kann mich nämlich irgendwie nicht konzentrieren oder was weiß ich. Ich mache das einfach wann anders. Das geht da natürlich überhaupt nicht, weil am Ende ist Logistik auch ein groß orchestriertes Ablauf.
Muss da kann ich aber mal liegen bleiben, wie bei uns. Ja, genau. Nee, bei uns kann man was liegen bleiben bis morgen. Ja, Logistik ist es ein bisschen schwierig, ja.
Das eine ist natürlich das, was das System vorgibt. Und das andere ist doch aber, ob ich nicht mal meinen Urlaub mit jemandem tauschen kann, proaktiv, alleine, selbstständig. Ob ich nicht mal mit jemandem meine Schicht tauschen kann, weil es mir nächste Woche irgendwie besser passt, weil mein Kind hat, was weiß ich, oder ich muss hier irgendwie folgende private Verpflichtung oder was weiß ich. Also die Gründe müssen ja nicht mal genannt werden, sondern es geht einfach nur darum, den Mitarbeitern diese Autonomie zu geben. So, da gibt's, da tun wir natürlich viel für. Kann man über Systeme lösen, kann man über Excel-Tabellen lösen, ne? Also je nachdem, wie einfach man das dann auch am Ende der planenden Führungskraft machen möchte, kann man dann natürlich Unterstützung anbieten. Und das kommt gut an. Also an Standorten, an denen wir das schon ausgerollt haben, ist ist dahingehend auf jeden Fall schon ein großer Schritt gegangen.
Haben die verschiedenen Arbeitsbereiche da auch wieder Autonomie und dass sie sagen können, ja, wir würden es aber so gerne so machen. Ich weiß, ihr wollt das so ausrollen, aber wir mögen das lieber anders. Wir nehmen ein anderes Tool beispielsweise. Auch da die Autonomie, auch da runtergebrochen auf die einzelnen Geschäftsbereiche, die dezentral ja auch teilweise sehr, sehr stark unterwegs sind. Ne?
Pro Betrieb versuchen wir natürlich ein Tool einzuführen, weil natürlich so die Synergien des Tools erst wirken, wenn dann alles zusammenspielt. Aber ja, natürlich können die Bereiche das für sich gestalten und das auch für sich irgendwie zuweisen und auch sagen, folgende, also weil das ist dann natürlich die Herausforderung, wir müssen Kompetenzprofile hinterlegen, bei denen wir dann sicher sind, dass die Mitarbeiter das auch miteinander tauschen können, weil sonst ist die Planung natürlich dann auch schwierig und zu sagen, ja, wir brauchen aber morgen irgendwie, keine Ahnung, x Kommissionierer und jetzt tauscht aber der Kommissionierer immer nur mit dem im Warenausgang oder mit dem, der halt auf ein bestimmtes Tool oder auf einen bestimmten Prozess geschult ist. Das muss natürlich immer noch heutzutage gegeben sein und das geht eben dann nur über gemeinsame Tools, aber die Ausgestaltung im Tool ist auf jeden Fall dann auch sehr spezifisch pro Bereich.
Mhm. Geht es dann auch noch einen Schritt weiter, dass ihr zum Beispiel komplett neue Arbeitszeitenmodelle zum Beispiel habt, also die auch das zum Beispiel Leuten ermöglichen, die normalerweise so einen Job in der Logistik nicht in Betracht ziehen würden, weil es halt eine Schichtarbeit ist, weil es halt ungünstige Arbeitszeiten sind. Hat sich da auch einiges getan? Stichwort New Work.
Absolut. Also wir haben pro Standort und je nach Region auch unterschiedliche Ausprägungen. Ist da eine Studentenstadt vielleicht und haben die vielleicht Lust, uns an Montagspeaks auszuhelfen oder so? Also da hat auch jeder Betrieb, jede Konzerngesellschaft bei uns so seine eigenen Wege, Arbeit zu organisieren und auch wirklich zu flexibilisieren. Also dafür zu sorgen, dass mehr Menschen sich dort einbringen können, sich da was zuverdienen können auch. Ne? Wir haben auch viele Leute, die sich einfach nur an einem Montag, habe ich jetzt gerade letzte Woche gehört, wir haben viele Friseuren, die sich am Montag noch was dazu verdienen, weil die haben ja montags zu und dann ist es halt praktisch, morgen am Montagspeak irgendwie mitzuhelfen.
Ja, mein Klassiker, ich habe früher, als ich Abitur gemacht habe, ich habe in Bremerhaven Abitur gemacht und habe nebenbei während des meines Abis im Hafen gearbeitet. Da konnte man am Wochenende, wenn man Zeit hatte, konnte man sich melden mit so einer roten Karte und wurde abgestempelt oder dann wurdest du eingeteilt. Dann, wenn du die Anführungszeichen die A-Karte gezogen hast, dann musstest du irgendwo im Container laschen. Das ist eine sehr ein bisschen schmutzige Aufgabe, wenn du Glück hattest, dann durftest du die neuen BMWs und Mercedes auf die Schiffe rauffahren. Das war so der Traumjob. Da habe ich da auch gerne mal eine Nachtschicht gemacht und habe da Autos aufs Schiff gefahren.
Und ja, auch darüber, so ne? Also perfektes Beispiel. Und auch darüber versuchen wir Autonomie zu geben. Ne? Also wenn ein Kollege Lust hat auf eine andere Aufgabe, auf einen anderen Bereich, auf eine andere Tätigkeit, dann ermöglichen wir ihm das. Weil für uns als Organisation ist das doch nur perfekt. Also wirklich großartig, wenn Mitarbeiter von sich sagen, Kolleginnen von sich sagen, dass sie mal was Neues lernen möchten. Und dann können wir doch viel besser später skalieren, flexibilisieren in der Organisation, weil mehr Menschen kennen unterschiedliche Bereiche. Sie können sich, haben mehr Empathie auch dafür und wissen ganz genau, oh ja, cool, der im Prozessschritt vor mir, der, ich weiß ja jetzt, wie das da ist, deswegen mache ich dann nochmal was anderes, habe nochmal eine Idee. Also dieser Austausch untereinander ist ja auch viel besser. Also im Grunde genommen, also das zweite Thema, Multiskill nennen wir das in den meisten Organisationen. Das heißt, wir bilden Mitarbeiter auf unterschiedliche Prozesse aus. Die haben Spaß daran, mal was anderes zu sehen, mal neue Leute kennenzulernen. Und wir als Organisation profitieren auch nur davon.
Ja, du hast vorhin schon mal ganz kurz das Thema Wertschöpfung jetzt schon zweimal genannt, auch als einer der Faktoren, die so wichtig sind, um diesen Kulturwandel wirklich voranzutreiben. Du hast gesagt, in den letzten 2 Jahren wurde die Wertschätzung gestiegen. Ich glaube, das haben wir alle ein bisschen wahrgenommen. Aber ist das mehr oder weniger eine Wahrnehmung von außen, dass wir merken, Mensch, oh ja, wir finden es total toll, was sie in der Logistik machen. Aber was haben die letztlich davon? Was kommt da bei denen tatsächlich an? Wie nehmen die Wertschätzung wahr?
Also wir haben natürlich, erstmal sprechen wir nicht von den gleichen Kommunikationswegen. Also Mitarbeiter im Büro arbeiten eben hauptsächlich am PC und da gibt es natürlich tolle Möglichkeiten, Yammer. Wir arbeiten auf der Microsoft Suite. Das heißt, da gibt es irgendwie tolle Möglichkeiten. Und wir haben versucht, diese Informationen oder Dankesnachrichten oder Beiträge, die da passiert sind, haben wir versucht immer durchzustellen und zu sagen, so und guck mal, da warten oder da freuen sich gerade alle irgendwie darauf, dass ihr dieses Risiko hier weiterhin eingeht und danke, dass ihr das tut. Also vielen, vielen Dank. Und das kam unterschiedlich an, ne? Dann über Bildschirme, dann wurde das mal in Schichtmeetings gesagt, solche Sachen. Und wie wurde das aufgenommen? Gut. Also natürlich gibt es da immer jemand, der sagt, oh, das ist jetzt aber alles total unfair. Gleichzeitig gibt es aber auch Kolleginnen, die richtig stolz waren, Logistiker zu sein, die richtig stolz waren, die Otto Group am Laufen zu halten, die da wirklich gesehen haben, wie wichtig sie für diesen gesamten Prozess sind. Und das ist unbezahlbar. Das werden wir nie wieder reproduzieren können in der Situation. Das wird schwer, aber das hat richtig was gebracht. Und da jetzt weitermachen, also mit dieser Wertschätzung jetzt weitermachen und nicht aufhören. Das ist, glaube ich, jetzt so der Punkt, an dem wir stehen.
Habt ihr auch wahrgenommen, dass jetzt aufgrund dieser gestiegenen Wertschätzung sich mehr Leute für diesen Bereich interessieren, oder ist es noch nicht so weit? Kämpft ihr immer noch gegen den Fachkräftemangel und gegen den Mangel an Arbeitskräften in Logistik an, oder ist da schon eine gewisse Aufwertung zu erkennen, die dann auch dazu führt, dass mehr Leute einfach Interesse haben und sich bei euch bewerben zum Beispiel?
Jetzt bin ich nicht in der Personalabteilung und erhebe da nicht regelmäßig KPIs. Das sind natürlich zwei Bewegungen auf die gleiche Ressource, die man nicht so richtig einwerten kann. Wir haben 1000 andere Faktoren, die gerade in den Regionen, in denen wir Logistikstandorte haben oder Mitarbeiter beschäftigen, das kriegt man fast nicht auseinander, wenn man aus unserer Perspektive drauf guckt. Ne? Also natürlich tun wir das. Und wir sagen auch, Kulturwandel ist eine unserer Maßnahmen, eine der größten Initiativen, um dafür zu sorgen, dass dieser Job weiterhin attraktiv bleibt. Also das Erste ist ja, Mitarbeiter erstmal für den Job zu begeistern und sie irgendwie über das Bewerbungsgespräch hinaus vielleicht auch für uns zu verpflichten. Und das Zweite ist dann aber zu fördern, zu fordern und auch zu halten. Ja, und das ist natürlich eine große Herausforderung. Und ich glaube, dann nehme ich alle unsere Mitbewerber mit ein. Das ist ein riesen Thema in unserer Branche und müssen wir angehen. Und wir machen das eben damit, uns selbst zu hinterfragen und herauszufinden, okay, wie muss denn das aussehen, wenn wir das in Zukunft haben wollen?
Und geht ihr damit auch dann aktiv nach außen, also zum Beispiel im Recruiting, also geht ihr nach außen und präsentiert sozusagen die Art und Weise, wie es ist, bei der Otto-Gruppe in der Logistik zu arbeiten? Ja. Und der Anspruch muss dann auch sein, das ist besser als beim Konkurrenten oder bei vergleichbaren Jobs zum Beispiel.
Das sagen wir natürlich nicht. Aber
dürft ihr ruhig sagen.
ja, natürlich tun wir das. Also wir gehen nach einem ersten so Kennenlerngespräch, gehen wir immer mit den Mitarbeitern auf die Fläche oder beziehungsweise mit den Bewerberinnen auf die Fläche und lassen sie das erleben. Wir holen sie zum Probearbeiten, wir bringen ihnen bei, wie so unsere Systeme funktionieren und geben ihnen auch die Chance, dann natürlich Nein zu sagen und zu sagen, nee, das gefällt mir hier nicht, den ganzen Tag an so einer Putwall zu stehen und Artikel einzulagern. Das passt irgendwie nicht für mich. So. Und darüber können wir das eben erleben. Eine Maßnahme, die wir, was dieses ganze Thema Recruiting auch ziehen, ist offenes Recruiting. Also, dass diese Bewerberin ihre potenziellen Kolleginnen kennenlernen und andersrum, dass die sich quasi direkt heimisch fühlen, die Kolleginnen sich direkt das vorstellen können vielleicht auch und da direkt ein erster Kontakt besteht, wenn man dann vielleicht auch anfängt.
Was auch gleich so ein bisschen die Brücke ist zu dem nächsten Punkt, den du genannt hast, diese soziale Eingebundenheit, dass man sich da zu Hause fühlen muss, egal aus welcher Schicht, aus welcher sozialen Hintergrund man kommt, aus welchem Kulturkreis man kommt. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, wie wichtig das ist und was gibt es für Mechanismen, um das noch ein bisschen zu forcieren?
Sprache ist ein großes Thema, Kulturen sind ein großes Thema und Toleranz üben, offene Willkommenskultur. Eines unserer Leuchtturmprojekte sind sicherlich im Retourenbetrieb in Hamburg damals so Feste der Kulturen. Das war im Grunde genommen ein Sommerfest, wo alle Kulturen ihren eigenen Stand hatten, heimisches, nationales Essen angeboten haben. Man konnte sich so anziehen, wie man das eben aus seiner Heimat irgendwie kennt, aus seiner Kultur kennt. Und solche Dinge sind natürlich ein riesiger Erfolg, weil sie gegenseitiges Verständnis irgendwie provozieren und das Ganze natürlich positiv aufladen durch eine schöne betriebliche Maßnahme im Sommer zusammenzukommen und einfach mal sich über den Menschen zu unterhalten und sich über den Menschen zu nähern, anstatt über, arbeitest du heute in der Tag- oder in der Nachtschicht, in welcher Funktion arbeitest du?
So. Und das war irgendwie einmal ein großes Fest von der Otto-Gruppe oder das ist jetzt institutionalisiert, auch in kleineren Rahmen,
genau.
In kleineren Niederlassungen?
Genau.
Oder wie geht das?
So oder so ähnlich betreiben das die Standorte und auch da, wir geben nichts vor, also wir versuchen die lokalen Begebenheiten, die lokalen Voraussetzungen zu beachten und alle Kolleginnen, die dann dort für solche Sachen verantwortlich sind, die sprechen darüber, vernetzen sich, geben sich gegenseitig Ideen, aber am Ende ist jeder in der Umsetzung natürlich total frei. Und das war jetzt nur ein Beispiel aus einem Standort, aber wir haben genau auf dieser Basis an Maßnahmen ganz, ganz viele, die ihresgleichen suchen, glaube ich. Also wirklich cool.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man nochmal diese Idee auch reingibt in die Peripherie sozusagen, was für andere Ideen es da gäbe, sowas aufzuziehen und die da auch planen zu lassen, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch den einen oder anderen interessieren würde, sowas mal an die Hand zu nehmen, sowas zu organisieren. Dann ist mal die Frage, wie macht man das neben der Arbeit? Ich meine, die Arbeit ist schwierig, ja. Ich meine, die sind voll ausgebucht. Das ist auch zum Teil körperliche Arbeit. Wie stellt man sicher, dass die Leute darüber hinaus, über die Arbeit, die sie sowieso schon zu machen haben, irgendwie noch ein Sommerfest planen wollen oder irgendwie aktiv dazu beitragen wollen, dass man sozial eingebunden ist? Wie motiviert die Leute dazu, die extra Meile zu gehen sozusagen? Wird denn extra Zeit zur Verfügung gestellt? Gibt es da extra Budgets dafür? Wie macht ihr das konkret?
Schönes Thema hast du da angesprochen. Ja. Also Kulturwandel ist leider bisher immer noch so ein bisschen soziales, persönliches Engagement und kommt irgendwie an top. Wir haben das Glück, dass die meisten unserer, wir nennen sie Multiplikatoren, also die Menschen, die sich bei uns engagieren, das total leidenschaftlich, intrinsisch motiviert den ganzen Tag treiben. Wir kämpfen natürlich aber auch dafür, dass das auch gesehen wird und gewertschätzt wird auch und auch im Sinne von, es ist eben nicht on top, sondern man muss sich nicht zwischen dem operativen Tagesgeschäft und dem Kulturwandelteam-Termin irgendwie entscheiden, sondern optimalerweise greift es Hand in Hand, weil es gehört ja irgendwie dazu. Also wenn wir in Zukunft relevant sein wollen, dann brauchen wir beides davon. Wie gestalten wir das jetzt? Die Kolleginnen nehmen sich die Zeit oder bekommen sie dann tatsächlich jetzt auch? Also es gibt dann so ein paar Ausnahmen natürlich von der Regel, aber in dem Moment, wo wir Verwaltung an den Standorten, also jetzt wirklich ganz lokal, HR-Abteilungen, Kommunikationsbereiche, die Betriebsleitung mal zusammennehmen mit den operativen Kolleginnen zusammen, da gibt es immer Wege und gibt es immer Wege, wie die Kolleginnen dann genau sowas auf die Beine stellen und da ihre Kapazitäten zusammenlegen, auch ihre Wünsche zusammenlegen.
Ja, eins der Themen, die uns in diesem Podcast immer wieder beschäftigt und mich auch besonders, ist das Thema der Automatisierung und Digitalisierung. Mhm. Man hört jetzt immer ganz, ganz viel davon, gerade im Managementbereich, über Digitalisierung und Automatisierung im Sinne von, wir finden keine Arbeitskräfte, wir automatisieren jetzt die gesamten Läger und es wird auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass alles automatisiert wird und so eine Übergangszeit herrscht, wo Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist die Zukunftsvision vieler Logistiktreibenden einfach die, dass irgendwann alles automatisiert ist. Wie kommt das? Ist das in der Belegschaft angekommen? Ist das bei den Leuten angekommen? Wie macht man denen das klar? Wie bereitet man diesen Weg, dass dieser Weg, wie auch immer er aussieht, verträglich ist und auch die Leute bei der Stange hält, motiviert hält und dass der Job im Laufe dieser Zeit, im Laufe dieses Umbruchs auch weiterhin irgendwie attraktiv bleibt, sodass jemand auch da langfristig investieren will in so eine Karriere und nicht weiß, dass er in 3 Jahren sowieso durch eine Maschine ersetzt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Lass uns da mal gemeinsam raufschauen. Wie schaut ihr da rauf und wie begleitet Leute auf diesem schwierigen Weg?
Ich habe da natürlich aus meiner Rolle so ein bisschen eine differenzierte Meinung drauf, weil wir haben ja eben schon über die Wissenschaft gesprochen und wie man Menschen motiviert. Glaube ich daran, dass die volle Automatisierung oder zumindest auch die Zusammenarbeit mit als Mensch mit einer Maschine irgendwie kreativ, außergewöhnlich mich fördert, mich fordert, glaube ich daran, dass das Mitarbeiter irgendwie, also gerade dieses Stichwort Kompetenz irgendwie triggert? Nein, glaube ich nicht. Das heißt, wir müssen auch da irgendwie schauen, wie funktioniert denn so dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine und wie wollen wir das eigentlich gestalten und wie wollen wir dann trotzdem irgendwie Menschen fördern und irgendwie sinnstiftend erleben. So, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich kann Automatisierung eine Antwort darauf sein, Fachkräftemangel zu lösen. Aber ich glaube, dass es immer zusammengedacht werden muss und auch über den ganzen Lebenszyklus jetzt hinweg. Was tun wir, damit es einfacher wird? Wir müssen über Upskilling sprechen, also Menschen mitnehmen, Menschen befähigen, weil, also ganz ehrlich, wo wollen wir denn die Menschen herbekommen? Und die Menschen, die wir schon haben, die müssen wir mitnehmen. So, das heißt, wir müssen in Lernprogramme investieren, wir müssen in Fortbildungsprogramme investieren, wir müssen in Prozesse investieren, die wir dann quasi gemeinsam neu gestalten mit Maschinen. Und das tun wir tatsächlich. Also wir haben eine digitale Lernplattform angeschlossen. Dort gibt es einen Kurs, der heißt Digital durch den Job, Digital durchs Leben. Und dort versuchen wir auch Hürden zu nehmen und zu sagen, okay, die Maschine wird deinen Job nicht langfristig wegnehmen, so vielleicht, keine Ahnung, wissen wir nicht, aber jetzt auf dem Weg dorthin können wir jetzt erstmal darüber sprechen, dass die Arbeit leichter wird und für dich auch weniger anstrengend, sondern es ist im Grunde genommen auch eine Erleichterung. Also überall dort, wo wir heute Maschinen einsetzen, nehmen die meisten Kolleginnen sie auch als Erleichterung wahr für ihren Arbeitsalltag.
Ja, in der Tat sehe ich auch so. Inwieweit involviert ihr die Mitarbeiter denn in die Entscheidung, solche Systeme einzusetzen? Ich habe zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo die Ideen für neue Technologien und Automatisierung tatsächlich von den Mitarbeitern kamen, weil sie ein bestimmtes Problem hatten. Keine Ahnung, die wollten irgendwie bestimmte Hebefunktionen nicht mehr machen oder diesen bestimmten Scanner nicht mehr in der Art und Weise benutzen, weil die Hand wehtat und so weiter und so fort. Inwieweit seid ihr im Austausch mit der Belegschaft, die tatsächlich mit den Technologien arbeiten, und gibt auch einen gewissen Spielraum und Autonomie, auch damit zu entscheiden, welche Automatisierung und welche Digitalisierung Sinn macht, welche Tools? Du hast schon erwähnt, beim Urlaubskalender fängt es an, aber es geht wahrscheinlich noch wesentlich weiter.
Ja, da bin ich total ambivalent. Also in dem Prozess, in dem der Mitarbeiter sehr, sehr stark eingebunden ist, ne, neue Scanner, was weiß ich, Kommissionierhilfen zum Beispiel, da sind wir sehr, sehr nah an den Kolleginnen und hören da auch zu. Ne? Also haben auch öfter mal Produktvorführungen von Anbietern mit den Kolleginnen, die kriegen direktes Feedback und wir arbeiten da zusammen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, dass wir das überall so machen und auf all diesen verschiedenen strategischen Layern, ne? Also planen wir jetzt neue Lagerstandorte mit den Kolleginnen, die vielleicht schon mit diesen ist. Nee, also sind
ist
wir
gut. Ja, ja, das ist eine
Gratwanderung,
ja.
Das ist eine absolute Gratwanderung und da sind wir auch noch nicht gut drin. So, also da spreche ich auch oft mit, muss ich auch oft mit meinen Kolleginnen sprechen und sagen so, wollen wir nicht irgendwie mal, da brauchen wir auch Mut und da brauchen auch unsere Entscheidungsgremien natürlich irgendwie so die Toleranz, da vielleicht auch noch mal Zeit in die Hand zu nehmen, weil sowas kostet Zeit. Kolleginnen zu fragen, Workshops zu organisieren, das kostet Zeit und dann ist die Entscheidung eben vielleicht ein bisschen später fertig, aber dadurch besser. Wer weiß, keine Ahnung. Da müssen wir uns auch noch so ein bisschen als Organisation, glaube ich, den Mut nehmen und genau solche Sachen tun. Einfach mal machen.
Ja, Luisa, viele der Dinge, die wir heute besprochen haben, kann ich mir vorstellen, dass sehr gut funktioniert in einem riesengroßen Konzern wie Otto Group mit toller Expertise und viel Know-how und ganz vielen Mitarbeitern, ganz viel Geld auch. Aber die Logistik in Deutschland besteht auch zum großen Teil aus Mittelstand, aus vielen, vielen, vielen
Absolut.
Kleinen Betrieben. Mhm. Ich weiß, du hast noch nie in einem kleinen Betrieb gearbeitet, bist gleich bei Otto eingestiegen. Aber gibt es vielleicht ein paar Ratschläge, auch in dem Austausch, den du so hast mit anderen Leuten aus der Logistik, was sich von dem, was ihr bei Otto macht, transferieren lässt, auch auf kleinere Modelle, kleinere Betriebe und auch mittelständische Unternehmen, vielleicht kleine Familienbetriebe? Und was sind so die Grenzen, wo man sagen würde, nee, das funktioniert so in kleinerem Rahmen nicht? Vielleicht anhand von Beispielen.
Also ja, na klar, Otto Group erstmal groß, riesig, viel Logistik und viele namhafte Logistikdienstleister. So sind wir aber nicht organisiert. Also wir sind wirklich sehr lokal, sehr dezentral und auch über so unsere Historie natürlich gewachsen. Ja? Und deswegen, ja, natürlich funktionieren wir im Unternehmenskontext. Wir spüren aber auch, dass es ganz viele kleine lokale Eigenheiten gibt, weil bestimmte Betriebe eben wie so ein kleines mittelständisches Unternehmen geführt werden. Ja, und das ist total wertvoll für uns, weil wir das wollen wir auch gar nicht kaputt machen, auf gar keinen Fall. Das heißt, ich würde sagen, ja, natürlich nutzen wir manchmal unsere Kräfte, wie zum Beispiel bei so einer digitalen Lernplattform. Total, ja. Da profitieren wir einfach von Synergien, gerade wenn da, also je mehr User, desto besser. Aber gerade bei so kleinen Themen wie so einer Willkommenskultur, so einem Sommerfest oder so, ja, da lernen wir dann mal von anderen Organisationen und untereinander. Aber das ist ja kein Rocket Science. Also da kann jeder selbst drauf kommen, da kann jeder selbst sich spannende Dinge einfallen lassen, Logistik-Olympiaden organisieren, Sommerfeste organisieren und gleichzeitig im operativen Arbeitsablauf. Wir haben heute über Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit gesprochen. All das, was darunter fällt, das liegt teilweise auf der Hand. Und da kann man sich wirklich mit seinen Kolleginnen vor Ort auch hinsetzen und sagen, was schränkt euch gerade in eurer Autonomie ein? Warum ist das so? Wollen wir das nicht anfassen? Was gibt euch das Gefühl, gefördert zu werden, gefordert zu sein? Wann habt ihr das letzte Mal etwas gelernt? Und sich da offen mit den Kolleginnen hinzusetzen und sich die Antworten anzuhören und gemeinsam als kleines Unternehmen irgendwie zu schauen, was kann ich davon wegnehmen? Warum ist das so? Oder müssen wir da nicht eine neue, bessere Lösung finden? Und da dann einfach auch mutig sein, weil ich glaube, dass natürlich wird man Fehler machen und haben wir auch ganz viele davon.
Yeah.
Und dann aber daraus lernen und wieder gemeinsam besser machen. Und wir suchen nicht dann nach den perfekten Lösungen, sondern wir suchen nach gemeinsamen Lösungen.
Aber es ist schon wichtig, jemanden im Betrieb zu haben, der sich hauptamtlich darum kümmert, also jemanden abzustellen, der sich wirklich wie du es am Anfang sagtest, zum Herzensthema gemacht hat.
Ja.
Wo willst du das aufhängen? Was ist für eine Art von Person oder von eine Art von eine Gruppe, die sowas auch dauerhaft vorantreiben kann? Auch in kleinen Unternehmen.
Wir sagen, dass solche Kulturwandelteams natürlich optimal in den operativen Verantwortlichkeiten zu Hause sind. Ne? Also der HR-Kollege schmeißt irgendwie 20% seiner Zeit mit rein. Wir holen die Kommunikatoren an Bord. Wir holen jemanden vom Betriebsrat an Bord. Wir holen jemanden aus der Strategie, aus der Logistik an Bord. Und damit hat man im Grunde genommen ein schönes Team, ein schönes heterogenes Team, die alle nebenbei aus ihrem Job irgendwie bestimmte Verantwortungen haben, bestimmte Informationen, irgendwas besonders gut können, irgendwas besonders gut wissen. Und dann ist man eigentlich schon gut aufgestellt, wenn man Kulturwandel von Anfang an so ganzheitlich denken möchte. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Konzentriert natürlich Baby-Steps, ja, also wirklich kleine Schritte, aber es muss schon ganzheitlich gedacht werden. Und da kann ich wirklich so heterogen wie möglich, super, eine Person, die es organisiert, so wie mich und meine Kollegin, total hilfreich.
Also jeder Logistikunternehmen müsste eine Luisa an Bord haben, mindestens.
Genau. Eine Luisa und eine Vanessa, genau, die ist gerade in Elternzeit.
Sehr schön. Hervorragend. Luisa, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Ein toller Einblick. Finde ich super spannend, was ihr bei der Otto Group macht. Ich finde das Thema super spannend. Da waren ein paar gute Ideen dabei. Vielleicht kommt der eine oder andere auf euch zu und will mehr erfahren, vielleicht nochmal in den Dialog zu gehen. Ich finde es immer wichtig, auch auszutauschen. Vielleicht gibt es noch ein paar Sachen, so, die du vor dem Mikrofon nicht sagst, aber vielleicht hinter dem Mikrofon. Vielleicht ist der eine oder andere dabei. Gerne.
Vielleicht,
genau. Gerne auf Luisa zugehen. Sag ich einfach mal so.
Ich freue mich da total drüber, weil, so wie ich es gerade gesagt habe, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir freuen uns so über den Austausch und voneinander lernen und deswegen immer her damit.
Ihr habt es hier gehört. Ich wende euch lang, Luisa. Ich lasse einen Link in den Shownotes zu deinem Profil.
Gerne.
Luisa, vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, Boris.
So, das war der BVL-Podcast mit Luisa Emmelmann von der Otto Group. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt das ein oder andere zum Thema Kulturwandel in der Logistik dazugelernt. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.